Auch ich begrüße Sie zu diesem Gottesdienst. Wir hören heute das fünfte Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes. Der Text ist in Offenbarung 3, Verse 1 bis 6 zu finden. Ich habe den Text gewählt aus der Elberfelder Übersetzung. Wir hören zuerst auf den Text. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Dies sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, du lebst und bist tot. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben. Denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig erfunden. Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Soweit der Text aus Offenbarung 3, Vers 1 bis 6. Wir sind bei unseren Sendschreiben-Predigtserie bei Sardes, dem fünften Sendschreiben, angelangt. Auf dieser Karte von Kleinasien, die ich hier abgebildet habe, sehen wir, wo die sieben Gemeinden gelegen haben. Die Reihenfolge der Sendschreiben richtet sich nicht nach dem Inhalt, sondern nach der geografischen Anordnung. Man kann die Orte in einem Art Kreis sehen, und die Behandlung der Sendschreiben verläuft im Uhrzeigersinn. So haben wir hier Ephesus als erstes, dann Smyrna, dann Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Vielleicht gelingt es uns, bis am Schluss der Sendschreiben diese Namen sogar auswendig zu wissen. Deshalb habe ich sie heute auch nochmal so dargestellt. Wir sind also beim fünften Sendschreiben an Sardis oder Sardes, im Griechischen war es Sardis, angelangt. Ich werde es heute Sardes nennen, wie es die deutsche Übersetzung wiedergibt. Und auf diesem Bild sehen wir Kleinasien noch im Zusammenhang der umliegenden Ländereien. Unsere Gemeinden in den Sendschreiben befinden sich in der heutigen Türkei. Dies sehen wir jetzt, wenn ich die Weltkarte so halbdurchsichtig von Google darüber lege. Sehen Sie da etwas rechts oben Türkei angeschrieben? Die sieben Sterne, die in unserem Text vorkommen, sie werden uns in Offenbarung 1, Vers 20 erklärt. Das sind nämlich die sieben Boten oder die sieben Engel, die an die Gemeinden von Gott ausgesandt wurden, an die eben die Sendschreiben gelangen. Die Zahl sieben begegnet uns immer wieder in der Bibel. Gott hat die Welt in sechs Tagen geschaffen und am siebenten Tag vollendete er sie, indem er am siebten Tag ruhte von allen seinen Werken, wie es in 1. Mose 2, Vers 2 geschrieben steht. Wie viele Ausleger darlegen, ist es die Zahl der Vollkommenheit. Gott beauftragte Noah, zum Beispiel von allen reinen Tieren 7 Paare in die Arche zu nehmen. Es sind 7 Sendschreiben an 7 Gemeinden, was als symbolhaft für das Reden Gottes an alle Gemeinden aller Zeiten auf der ganzen Erde gedeutet wird. Die 7 Geister wird von den Auslegern als die Vollkommenheit des Heiligen Geistes gedeutet. Wir finden ja immer wieder sehr, sehr schwierige Dinge in der Offenbarung, die eben zu deuten sehr schwierig sind. Und ich möchte mich nicht auf eigene Deutungen hinauslassen. Daher erwähne ich euch hier, was viele Ausleger sagen. Also die 7 Geister als Symbolhaftigkeit der Vollkommenheit des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist von Gott her, ist auch der im dreieinigen Gott enthalten und vollkommen, uns die ganze Botschaft Gottes mitteilen zu können. Isaac Newton, welcher von 1642 bis 1726 in England als Naturforscher lebte, erklärte als erster, dass der Regenbogen aus 7 Farben besteht. Nun, der Regenbogen wird oft nur mit 6 Farben erwähnt, indem das Indigo oder sagen wir Indigo-Blau, das wir hier sehen, weggelassen wird. Newton hat wohl sich an der Zahl 7 orientiert, weil es eben die Zahl der Vollkommenheit ist. Und wir sehen hier die Zahlen auf, die Farben aufgeführt. Violett, dann das Indigo-Blau, Blau, Grün, Gelb, Orange und Rot. Hier ein Bild des Regenbogens. Welche Farben sehen wir wohl von bloßem Auge? Ich überlasse es euch. Vielleicht achten Sie das nächste Mal darauf, wenn Sie einen Regenbogen sehen, welche Farben kann ich erkennen? Kann ich 7 erkennen? Nun, es ist ja als Ergänzung noch, eigentlich ist es klar, es sind viel mehr als 7 Farben. Es sind eigentlich ja unendlich viele Farben. Alle Abstufungen, die wir hier natürlich nicht erkennen können von bloßem Auge, sind ja im Regenbogen enthalten. Also 7 oder 6 ist natürlich eine Verkürzung zur Hilfe, aber eigentlich sind es unendlich viele Farben. Ich kenne deine Werke, heißt es in unserem Text, dass du den Namen hast, du lebst und bist tot. In der Sprache der Bibel wird der physische Tod und der geistige Tod unterschieden. So lesen wir in Epheser 2, Verse 4 bis 5 die folgenden Worte. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Wir stellen fest, dass Menschen, welche lebendig auf der Erde sind, hier als tot in oder durch ihre Vergehungen, also durch ihre Sünden, durch ihre bösen Gedanken und Taten genannt werden. Durch das, was Gott böse Sünde nennt, haftet allen Menschen der Tod an, welcher sich im ewigen Tod äußert. Und wie ich es mal nenne, in der Beklemmung der Seele in diesem Erdenleben. Wir fühlen uns sehr begrenzt. Wir fühlen uns oft ohnmächtig, macht oder hilflos, unglücklich, rastlos. Jesus Christus hat durch sein sündloses Leben und seinen Tod am Kreuz diese Begrenztheit für uns besiegt und aufgehoben. Wenn wir an die Gottheit und Erlösung durch Jesus Christus glauben, werden wir durch den Heiligen Geist von dieser Begrenztheit befreit. Durch den Glauben an Jesus tritt die göttliche Kraft in unser Leben und eröffnet uns neue Dimensionen. Wir sind in unserer Seele nicht mehr gefangen. Dieser Glaube mündet schließlich im Tod, in unserem physischen Tod, in das ewige Leben mit Gott. Anstelle von Begrenztheit tritt die Vergebung und Reinigung unserer Seelen. Anstelle von Ohnmacht tritt die Hoffnung. Die Hoffnung, dass Gott mit uns ist in seiner Kraft. Anstelle von Machtlosigkeit tritt die Kraft Gottes, die uns beisteht. Anstelle von Hilflosigkeit tritt die Hilfe Gottes, die uns durch den Glauben an Jesus zugesichert ist. Und anstelle von Rastlosigkeit haben wir Heimat gefunden bei Gott. Das lebendig und doch tot sein ist immer im Zusammenhang damit, was Gott uns in der Bibel aufklärt, dass es böse ist. Es wird Sünde genannt. So lesen wir es in 1. Timotheus 5, Vers 6 so. Wer aber in Üppigkeit lebt, ist lebendig tot. Und in Lukas 15, Vers 24 wo die Geschichte zu finden ist vom verlorenen Sohn, welcher in Sünde lebte und danach sein Fehlverhalten erkannte und zu seinem Vater zurückkehrte, lesen wir Lukas 15, Vers 24, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. In unserem Text heißt es, ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, du lebst und bist tot. Was ist wohl im Sendschreiben an Sardes damit gemeint? Dass du den Namen hast, du lebst und bist tot. Nun, es fällt auf, dass Gott an die Gemeinde in Sardes keine lobende Worte findet, sondern sogleich mit der Ermahnung beginnt. Bis jetzt war es so. Im Sendschreiben an Ephesus hatte er viele lobende Worte. Es ging ums Ausharren, so grob gesagt, ums Böse erkennen. Und dann hatte er die Ermahnung, dass die Gemeinde die erste Liebe verlassen hatte. Im Sendschreiben an Smyrna hatte Gott nur zu loben. Diese Gemeinde erlebte Verfolgung und Armut und ertrug dies im Vertrauen auf Gottes Hilfe. Im Sendschreiben an Pergamon finden wir wieder Lob über das Ausharren, über Glaube, die Gemeinde hat. Und zwei Dinge hat Gott da zu ermahnen. Es ist die Unzucht, die noch in der Gemeinde akzeptiert wird, und das Essen des Götzenopferfleisches, was ja bedeutet, dass man Kraft sich erdenkt, dass man Kraft erhält durch das Essen des Götzenopferfleisches. In derselben Art und Weise ist es beim Sendschreiben an Thyatira. Gott hat wieder einiges zu loben und auch wieder die Unzucht und das Götzenfleisch wird erwähnt. Nun, bei uns jetzt heute im Sendschreiben an Sardes haben wir nichts gehört von Lob und vernehmen dass die Gemeinde eigentlich lebendig tot ist. Wie können wir das deuten? Wir wollen es vorsichtig deuten. Es ist wirklich schwierig zu erahnen, was da genau gemeint ist von Gott. Die Gemeinde lebt dem Namen nach. Dem Schein nach lebt sie, könnten wir deuten. Es fällt zwar nichts groß negativ auf, alles scheint in Ordnung zu sein. Es scheint ein durchschnittliches Leben der Gemeindeglieder vorhanden zu sein. Religiöse Rituale werden vielleicht eingehalten oder fast sicher abgehalten und eingehalten von den Gemeindegliedern. Grobe Sünden fallen nicht auf. Dem Schein nach sind es gute Christen. Es ist eine Art von Spiritualität vorhanden. Könnte es in diese Richtung gehen, wie wir im Galaterbrief ermahnt werden, oder wie die Galater ermahnt werden, dass die Christen gesetzlich leben? Sie erfüllen Pflichten, jedoch fehlt das Leben aus dem Glauben an Gott. Nicht der Glaube an Gott, an die unverdiente Begnadigung durch den Glauben an Jesus Christus, sondern eine Werkgerechtigkeit tritt an die Stelle des Glaubens. Die Menschen halten sich an Taten fest. Ich muss so und so viel spenden, damit ich ein guter Christ bin. Ich muss so und so angezogen sein und mich so und so verhalten. Ich muss jeden Tag in den Gottesdienst gehen, vielleicht muss täglich in der Bibel lesen und täglich beten. Nun, vielleicht die Menschen, wie wir heute sagen, leben vernünftig. Von außen sieht alles gut und vernünftig aus. Aber es fehlt vielleicht die vertrauende Verbindung zu Gott, zu Jesus. Der Glaube an seine Hilfe und das Festhalten an seiner Gnade, an seinem Geschenk an uns und die Dankbarkeit Gott gegenüber. Ist es ein Leben als scheinbar guter Mensch? Ein Mensch, welcher sich um Recht und Ordnung bemüht, dem jedoch die innere Beziehung zu Gott fehlt? Wie schon erwähnt, wir können es nur ahnen, was wohl gemeint ist. Aber sicher ist der Ausweg daraus. Wir lesen in Vers 3: Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Der Ausgang aus der Misere ist klar. Wenn wir also in der Deutung des Missstandes im Unklaren schweben, der Ausgang ist klar. Und das ist doch, können wir sehr dankbar dafür sein. Buße tun ist eine klare Hinwendung zu Gott und seinem Sohn Jesus Christus, die Anerkennung der Gottheit Jesu und das Leben aus dem Vertrauen zu Gottes Hilfe und Leitung im Leben. Nebst der Reue und Hinwendung zu Gott gehört auch der Auftrag Gottes, auf dieser Welt Licht zu sein für die anderen Menschen, zum Auftrag Gottes an die Gemeinde in Sardes. Es heißt, stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben. Die Gemeindeglieder leben den Glauben nicht für sich, sondern haben immer auch einen Auftrag am Mitmenschen. Jedoch bitte in der richtigen Reihenfolge, in der Reihenfolge, wie Gott es uns vorgibt, arbeite zuerst an dir, Danach kümmere dich um den anderen. Erkenne deinen Balken vor deinen Augen, wie wir es auch lesen in der Bibel, bevor du den Splitter, das Kleine aus dem Auge des anderen nehmen willst. Bereinige deine Sünden, danach kritisiere das des anderen. Nun, das heißt nun nicht, dass wir vollkommen sein müssen, das können wir gar nicht. Es geht um die Stoßrichtung. Sind wir bereit, unsere Fehler zu sehen? Sind wir bereit, unseren Missstand in unserem Leben anzuerkennen und ehrlich zu uns zu sein und zu Gott? Dann werden wir barmherzig und gnädig mit unserem Nächsten umgehen. Vers 3 lese ich noch einmal. Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Gott klärt uns auch dahingehend auf, was geschieht, wenn wir eine andere Wahl treffen, als die Hinwendung zu ihm wählen. Das Umkehren zu Jesus wird auch mit dem Wachen gleichgesetzt. Wach auf ist in der Bibel ein Weckruf, der öfter vorkommt, schon im Alten Testament. Es ist ein Weckruf im Sinne von merke auf oder werde aktiv, merke auf das Reden auf den Willen Gottes. Hören wir Menschen nicht darauf, haben wir eine andere Wahl getroffen und wir bleiben von Gott und von der Ewigkeit her beurteilt tot. Ich kann das nicht ändern. Das ist eine ewige Tatsache. Gott benutzt nun wieder ein Bild, das auch an anderen Stellen der Bibel genannt wird: der Dieb in der Nacht. Gott wird sich wieder melden. Jedoch wissen wir nicht wann. Und weil wir nicht wachsam sind auf das Reden Gottes, nicht aufmerksam sind auf Gottes Wille, werden wir von diesem Kommen Gottes überrascht sein, wie vom Kommen eines Diebes in der Nacht. So wird es uns zum Beispiel in 1. Thessalonicher 5, Vers 2 bis 4 beschrieben. Wir werden überrumpelt vom Kommen des Herrn Jesus. Es heißt weiter in unserem Text, Vers 4 und 5, aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wir werden in weiteren Worten Gottes wieder auf die positive Wahl aufmerksam gemacht. Was begegnet uns, wenn wir das Reden Gottes ernst nehmen und unser Leben danach ausrichten? Wieder knüpfen die Ausführungen Gottes an schon bekannte Bilder an. Das weiße Kleid und das Buch des Lebens. Das weiße Kleid steht für die Reinheit, für die Göttlichkeit. Wir wollen einige Texte hören. 3. Mose, Kapitel 6, Vers 3, lesen wir, und der Priester soll sein leinenes Gewand anziehen. Es ist klar von anderen Stellen her, dass das weiße Leinen war. Die Priester hatten also zum Zeichen der Reinheit ein weißes leinenes Gewand an. Dann lesen wir zum Beispiel in Esther 8, Vers 15, Und Mordechai ging von seinem Platz vor dem König hinaus in königlicher Kleidung. Und jetzt, was ist königliche Kleidung? Aus violettem Purpur und weißem Leinen. Im Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 12 vernehmen wir, dass die Engel, die nach der Auferstehung den Jüngern und den Jüngerinnen begegnet sind, Engel waren in weißen Kleidern. Es heißt, und sieht zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hat. In Offenbarung 1, Vers 4 lesen wir schließlich vom Haupt, vom Kopf des Herrn Jesus und seinen Haaren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. In Jesaja 1, Vers 18 im Alten Testament lesen wir folgende Worte. Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee, sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle, sollen sie werden. Schön dieses Bild, das Weiß, das Bild der Reinheit, der Unverdorbenheit. Ernsthaft gläubige Menschen erhalten Anteil an der Reinheit Gottes durch die Vergebung ihrer Sünden. Dies kommt denn auch im zweiten Bild, dem Buch des Lebens, zum Ausdruck. In der Offenbarung kommt das Buch des Lebens siebenmal vor. Es wird auch schon zur Zeit des Alten Testaments erwähnt. So lesen wir in Psalm 69, Vers 29 die folgenden Worte. Sie sollen ausgelöscht werden, und das ist von sündigen Menschen die Rede, was also ganz übereinstimmt mit dem, was wir bisher in der Offenbarung vernommen haben. Sie sollen ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens und nicht eingeschrieben werden mit den Gerechten. Und in Offenbarung 20, Vers 15 lesen wir, und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ernste Worte. Bei unserer Wahl geht es, die wir treffen als Menschen, geht es also um sehr viel mehr als einfach nur um eine Wahl. Es geht um ewiges Leben mit Gott in der Herrlichkeit oder, wie wir hier in Offenbarung 20, Vers 15 sehen, um ewiges Leben im schmerzhaften Feuersee. Daher finden wir in den sieben Sendschreiben immer den Schluss, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wie Gott, wie Jesus es beurteilt, wenn wir Menschen Buße tun, uns zu ihm wenden, möchte ich zum Schluss der Predigt mit einer wahren Begebenheit veranschaulichen. Sie ist in einem Buch von Patricia St. Jones festgehalten, So groß ist Gott. Ein Mann steht am Gehsteig neben der Bushaltestelle. Er starrt zu Boden, hat hängende Schultern. Man sieht es ihm an, er hatte kein wahrhaft fröhliches Leben. Er ist gekleidet wie ein Landstreicher, die Schuhe abgenutzt, den Blick nach unten. Die Menschen schauen ihn an, denn, wie gesagt, er sieht nicht wohlgekleidet aus und er scheint aus daher streunender Landstreicher. Man hat nicht gerne mit solchen Menschen zu tun. Hier in dieser Stadt ist er aufgewachsen, ganz nahe von hier. Das letzte Mal war er vor 20 Jahren hier. Und zwar ganz in der Nähe um die Ecke stand das rote Haus, aus Ziegeln gebaut. Ob es überhaupt noch steht? Vielleicht war es in der Zwischenzeit abgerissen worden. Und er denkt, hoffentlich haben sie die Stiefmütterchen im Vorgarten nicht zertrampelt, dass er sich noch an die Stiefmütterchen erinnert, denkt er sich. Nein, er hat noch viel mehr genaue Erinnerungen an seine Kindheit in diesem Haus, an seine Eltern. Wie gütig sie zu ihm waren und wie sie ihm mit großer Mühe ein Fahrrad zusammensparten und es ihm schenkten. Monatelang hatten sie gespart. 10 Jahre später wurde aus dem Fahrrad ein Motorrad und immer seltener war der junge Knabe oder der Jüngling zu Hause bei seinen Eltern. Sie erschienen ihm als schrecklich altmodisch und langweilig. Er suchte sein Glück in den Kneipen und Discos. Das war dort lustiger. Heute, neben der Bushaltestelle, erinnert er sich nicht mehr gerne an diese Zeit zurück. Er war in Geldmangel. Er sollte unbedingt Schulden begleichen. Nach langer Zeit ging er wieder einmal zu seinen Eltern nach Hause, an einem Sonntagnachmittag. Unerwartet ist er aufgetaucht. Und sie freuten sich sehr, wirklich von ganzem Herzen über seinen Besuch. So sehr freuten sie sich, dass er sich scheute und nicht wagte, nach Geld zu fragen, was wir gut verstehen können. Aber er hat den schlimmeren Weg gewählt. Er wusste, wo das Portemonnaie des Vaters lag. Und als die Eltern kurz im Garten waren, hat er sich selber bedient. Seit diesem Diebstahl an seinen Eltern war er nie mehr zu Hause gewesen. Ja, er war spurlos für sie verschwunden und er selbst, sein Leben ging immer mehr bergab und so ging er ins Ausland und zog umher. Und wie wir es uns vorstellen könnten, war sein Lebenswandel nicht guter Art, so dass er im Gefängnis landete. In seiner Zelle, Einzelzelle, hatte er viel Zeit nachzudenken. Und wenn er so auf seiner Pritsche sich herumwälzte, dann dachte er immer wieder an seine Eltern. Wenn ich erst, sagte er sich, wenn ich erst wieder aus diesem Loch heraus bin, möchte ich sie noch einmal sehen, wenn sie überhaupt noch leben und wenn sie mich noch sehen wollen. Als er seine Strafe abgesessen hatte, fand er in der Großstadt eine Arbeitsstelle. Aber er fand keine Ruhe in sich, so dass er sich eines Tages auf den Weg machte, um seine Eltern aufzusuchen. Er hatte nicht viel Besitz, nicht viel Geld, Bargeld. So wollte er nicht mittellos zu ihnen nach Hause kommen und hat einiges vom Weg, es war ein weiter Weg, zu Fuß oder per Anhalter zurückgelegt. Er hätte schon längst da sein können, aber 30 Kilometer vor dem Städtchen, wo seine Eltern früher zu Hause waren, konnte er plötzlich nicht mehr weiter. Er musste immer wieder daran denken, wollen Sie mich überhaupt sehen? Er kaufte sich etwas zu essen und setzte sich und schrieb einen Brief, den er in den Briefkasten warf. Im Brief schreibt er, das zitiere ich wörtlich: Ich weiß, es ist verrückt anzunehmen, dass ihr mich überhaupt noch einmal sehen wollt. Aber entscheidet selbst. Ich werde früh am Donnerstagmorgen ans Ende unserer Straße kommen. Wenn ihr mich zu Hause haben wollt, hängt ein weißes Taschentuch ins Fenster meines alten Zimmers. Wenn ich es dort sehe, werde ich zu euch kommen. Wenn nicht, werde ich dem alten Haus noch einmal zuwinken und mich wieder davon machen. Und nun war Donnerstagmorgen. Der Anfang der Straße war gleich um die Ecke. Diese Straße gab es schließlich noch. Auf einmal hatte der Mann es nicht mehr eilig. Er setzte sich eben neben diese Haltestelle, stand da und wartete und zögerte. Mühsam, mit schmerzenden Gliedern erhob er sich schließlich, denn er war steif vom Übernachten im Freien, und mit unsicheren Schritten wankte er zur alten Plantane hinüber, denn von dort wusste er, müsste er das Haus, das Backsteinhaus, das Rote, deutlich sehen. Bis dahin hielt er den Blick immer zum Boden. Er hatte Angst vor dem, was er sehen wird. Mit fest zugekniffenen Augen schließlich ging er um die Ecke und holte tief Luft und wagte den Blick zum anderen Ende der Straße hinüber. Und dann stand er da und starrte. Das kleine Backsteinhaus wurde bereits von der Sonne beschienen, aber es war kein kleines rotes Backsteinhaus mehr. Es schien ganz in weiße Tücher eingehüllt zu sein. Aus allen Fenstern hingen Betttücher und Kissenbezüge, Handtücher und Tischdecken, Taschentücher und Servietten. Und aus dem Dachfenster flatterte eine Gardine, die das Dach bedeckte. Alles schien in glänzendem Weiß. Die Eltern hatten kein Missverständnis riskieren wollen. Der Mann warf seinen Kopf zurück und stieß einen Freudenschrei aus. Dann rannte er auf das Haus zu seinen Eltern. Entschuldigt. So ist die Liebe Gottes. Möge Gott uns diese Liebe schenken für die Menschen. Amen.